Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit dem Mann, über den der NDR bereits eine Dokumentation gedreht hat, für den Mettchendorf wohl noch für lange Zeit ein eher ungeliebter Ort sein wird und der nach seinem Knöchelbruch in der Vorsaison jetzt so richtig angekommen ist im Oldenburger Mittelfeld. Nick Otto, hi Nick.
Moin, ja, du hast es schon angesprochen, es ist wirklich... Der Anfang war ja maximal, ich sag mal, bescheiden. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, dass es jetzt die erste vernünftige Saison quasi wird. Ja.
Nick, wir wollen heute sprechen, wie immer, über deinen persönlichen Werdegang, über auch so ein bisschen deine Verbindung zu deinem Zwillingsbruder Jari, der Profifußballer beim SC Verl ist. Und natürlich über deine Zeit hier in Oldenburg und die Situation beim VfB, die nach wie vor sehr erfolgreich ist. Letzten Samstag 3:2 gewonnen in Flensburg. Es gibt einen Klassiker, wobei nein, vor dem Klassiker. Wichtigste Frage, du musstest nach 70 Minuten ausgewechselt werden in Flensburg. Geht's dir gut? Bist du gesund?
Ja, ich glaube, man hört es noch ein bisschen, die Nase ist noch ein bisschen zu, aber das wird schon wieder. Ja.
Das heißt, du hast mit einer kleinen Erkältung gespielt in Flensburg, ja?
Ja, also ich denke mal, da ist jeder Fußballer irgendwann mal durchgegangen, mit einer Erkältung zu spielen und deswegen ist kein Problem. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg der Besserung und alles gut.
Ja. Hervorragend. Das hört der VfB-Fan am liebsten. Ja, bevor wir einsteigen, ich habe es gerade schon gesagt, ein Klassiker. 10 Entweder-Oder-Fragen, davon sind 5 so ein bisschen aus dem privaten Bereich, 5 aus dem Fußballbereich, immer abwechselnd. Ich starte mal durch. Serienmarathon oder Filmabend?
Serienmarathon.
Rodri oder Toni Kroos?
Boah, stark. Ja, als Deutscher muss man schon Toni Kroos nehmen, ne? Ja.
Aber du musst es ein bisschen überlegen. Ja, Rodri natürlich zurzeit als Sechser.
Ja, ja, anderes Level, ja.
Süßes oder salziges Popcorn?
Süßes.
Es kommt jetzt noch eine Sechserfrage. Ich musste 2 davon machen, weil es ein bisschen mehr aus meiner Generation ist. Ja. Xavi oder Iniesta?
Boah, krass. Iniesta. Mit Iniesta verbinde ich so coolere Szenen von früher irgendwie. Irgendwie finde ich Iniesta war cooler.
Ja. Hat irgendwie die krasseren Moves gehabt.
Ja,
ne?
Genau. So auch diese Dribblings und so. Ich kann mich an ein Spiel, ich glaube, das war gegen Sparta Moskau, glaube ich, in der Champions League, wo er an der Außenlinie, weiß nicht, 3 Leute stehen lässt oder so. Das, ja, ich weiß nicht, Iniesta irgendwie.
Lieber der Clown der Gruppe oder der stille Beobachter?
Nee, ich bin eher der stille Beobachter. So, der Clown der Gruppe, da haben wir andere bei uns.
Oh, da muss ich dir, komm, wenn du das schon sagst.
Ja, wir haben viele witzige. Ich finde, Orell ist sehr, sehr witzig, aber wir haben auch andere, die immer mal wieder so witzige Sprüche bringen, ja.
Orell habe ich nicht das erste Mal gehört.
Ja, Orell ist schon echt, gute Sprüche drauf, ja, muss man ehrlich sagen.
Jetzt wird es schon ein bisschen persönlicher, du wirst es merken. VfL Wolfsburg oder Eintracht Braunschweig?
Boah, da bin ich bei Braunschweig. Da bin ich bei Braunschweig.
Okay, interessant. Ich werde, weil wir jetzt, das wird eine schnelle Runde, da werde ich gleich aber nochmal nachfragen müssen.
Okay,
weil,
okay.
Wolfsburg ist deine Heimatstadt.
Das stimmt.
Okay, wir verschieben das auf gleich.
Ja.
In Oldenburg, Schlossgarten oder Waldstraße? Oder gar nicht?
Nee, Waldstraße schon. Schon. Ich bin nicht so der Spaziergänger, deswegen schon Waldstraße. Ja.
Okay. Jetzt wird schon sehr speziell im Fußballbereich. Wer ist am stärksten? SV Meppen, Drochtersen-Assel oder SSV Jeddelo?
Wir haben ja jetzt gegen alle schon gespielt.
Deswegen.
Ja, und ich finde, Meppen ist in meinen Augen die stärkste Mannschaft nach uns. Aber die anderen beiden, die machen das auch bisher sehr gut. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich glaube, dass es am Ende zwischen uns und Meppen sein wird.
Mhm. Auch da werden wir natürlich später noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Letzte private Frage, einmal um die Welt reisen oder ein Traumhaus bauen?
Nee, einmal um die Welt. Also meine Freundin und ich, wir reisen gerne, wir reisen auch viel. Auch immer wieder zu neuen Orten. Wir haben jetzt nicht irgendwie so, wie die, ich sag mal, typischen Deutschen, so wir haben immer unser eigenes Urlaubsziel. Nee, wir reisen überall hin und wollen uns alles anschauen. Ja,
spannend. Und cool. So, die letzte Frage ist ein Klassiker. Welchen Sportler oder welche Sportlerin, das ist egal, ob im Fußball oder aus einem anderen Bereich, würdest du gerne mal persönlich treffen?
Boah, starke Frage. LeBron James.
Ich habe fast mit was in der Richtung gerechnet, weil du hast mir im kurzen Vorgespräch erzählt, du magst den amerikanischen Sport schon sehr gerne.
Ja, ja. Ich habe überlegt zwischen LeBron und dann vielleicht auch noch Tom Brady, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Aber nee, LeBron, ich liebe Basketball. Also für mich ist LeBron der krasseste Spieler, den ich je gesehen habe, aber das liegt ja auch nur daran, weil ich einfach zu jung war, um Jordan halt zu sehen. Mhm. Ja, ich verbinde mit dem krass viele Highlights und ja. Ich würde den einfach gerne mal treffen, ja.
Der ist ja inzwischen jetzt, was ist er, Anfang 40?
Der ist 40 inzwischen, 40
ist er inzwischen, ne, ja. Ja, unglaublicher Spieler. Wenn du sagst, dich interessiert Basketball, kurze Oldenburger Nachfrage, bist du auch mal bei den Baskets gewesen? Oder
ja, ich war da schon mal. Ich verfolge das auch so ein bisschen nebenbei, auch mit unserer Mannschaft. Wir sind da alle so ein bisschen, wir gehen da eigentlich auch gerne mal hin.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt sind die ja die Saison nicht so gut reingestartet. Ich glaube, jetzt haben die
das
jetzt.
Das kann man bei 0 Siegen und 4 Niederlagen so nennen, ja.
Genau. Aber jetzt im Pokal, glaube ich.
Ja, genau. Gerade gegen Würzburg.
War gewonnen, ne? Ja. Ja, genau. Also vielleicht geht es ja jetzt bergauf, wer weiß. Hoffentlich. Und ja, nee, wir verfolgen das auch in der Mannschaft so ein bisschen und wollen eigentlich auch mal so zusammen immer mal hingehen.
Ja, okay, cool. Ja, wir wollen über deinen Werdegang sprechen. Damit fange ich klassischerweise immer so ein bisschen an. Ja, wir haben es gerade schon mal kurz angedeutet. Du bist in Wolfsburg geboren, auch direkt in Wolfsburg, glaube ich, ne? Und ich habe deinen Heimatverein TSG Mörse im Internet gefunden.
Absolut richtig.
Du hast jetzt die Gelegenheit, uns irgendetwas über den TSG Mörse zu erzählen, was wir dringend wissen müssen.
Nein, das ist einfach mein Heimatverein, weil ich in Mörse aufgewachsen bin. Das ist
ein Stadtteil in Wolfsburg.
Richtig. Entschuldigung. Und unser Papa war bis zur... wann beginnt das so? So als wir klein waren, bis zu D-Jugend, würde ich sagen, war unser Trainer und dann sind wir halt, genau, dann ging es da halt in Mörse nicht mehr weiter, weil wir eine relativ gute Mannschaft damals hatten, sind dann halt viele zum VfL oder zu Eintracht Braunschweig oder so gegangen und ja, dann hat es da aufgehört, aber ich verbinde mit Mörse eigentlich nur Heimat und Kind, Spaß am Fußball, Kind sein, genau.
Ja. Bist ja auch, wenn ich das dann richtig gesehen habe, auch schon mit 12 Jahren rübergewechselt zum VfL Wolfsburg in die Jugendabteilung. Ja, ich glaube nach wie vor eine der besten, erfolgreichsten Juniorenabteilungen, die es so gut gibt, mindestens mal in Norddeutschland. Hast aber, vermute ich mal, im Gegensatz zu vielen deiner Mitspielern zu Hause dann gelebt und nicht in einem Jugendleistungszentrum.
Richtig. Das war... gesagt, ich glaube U14 sind wir dann da hingegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Da war es dann noch nicht so, dass im Internat welche gewohnt haben. Da waren dann halt viele so im Umkreis und dann bei Wolfsburg war das immer mit Fahrdiensten auch, wurden halt viele aus dem Umkreis, wie gesagt, immer mitgenommen. Und ab der U15 gab es dann halt auch Internatsplätze, wo dann halt die Jungs aus Berlin und was weiß ich, wo die alle herkamen, alle gekommen sind. Aber genau, Jari und ich, also mein Bruder, wir waren die ganze Zeit zu Hause und für uns war das... ich würde sagen, schon ein Geschenk, wenn du zu Hause sein kannst und dann noch eine sehr gute fußballerische Ausbildung genießen kannst, ist das, ich würde sagen, besser geht's quasi gar nicht. War eine coole Zeit, coole Leute kennengelernt, will ich auch gar nicht missen.
Ja, du bist 7 Jahre da geblieben, tatsächlich dann von 2011 bis 2018 quasi die komplette Jugend bis dann zum Seniorenbereich dort durchgespielt. Das ist immer so eine Lieblingsfrage, ich kann sie mir aber nicht verkneifen. Vielleicht die regelmäßigen Hörer und Hörer werden sie wiedererkennen. Was war denn so dein bekanntester Mitspieler aus der Jugendzeit und vielleicht auch der beste Gegenspieler irgendwo mal im Jugendbereich?
Der bekannteste Mitspieler? Paar sind jetzt in der zweiten Liga. Ich überlege gerade, ob jemand in der Bundesliga gerade ist. Gegenspieler kann ich auf jeden Fall schnell sagen. Da haben wir im Halbfinale gegen Kai Havertz gespielt mit Leverkusen.
Ja.
Haben auch verloren, aber ich glaube ganz, ganz knapp das Rückspiel dann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, auf jeden Fall haben wir gegen ihn verloren. Und Mitspieler, boah, das ist...
Vielleicht helfe ich dir noch auf die Sprünge. Also ich weiß es ja selber, in Wolfsburg weiß ich es nicht, aber vielleicht noch kleiner Zusatzinfo, Zusatzhinweis. Du hast auch 4 Jugendländerspiele gemacht, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
U17, U18, 3 Einsätze in der U18, einer in der U17. Wer war da so dabei?
Ja, genau, ich überlege nämlich gerade.
Also der ganz große Name war scheinbar nicht dabei.
Nee, der ganz große Name ist Kai halt gewesen.
Ja, als
so, ja. Und sonst, nee, wirklich, also wirklich, so ganz, ganz groß, nee, ich, ja, ich kann mich nur noch an, es war nicht mein Mitspieler, aber wir waren halt die ganze Zeit auch in einer Klasse und sind auch sehr gut befreundet. Das ist Elvis Rexbeschei von Augsburg. Mhm. Ja, das ist so der Einzige, wo ich sagen würde, dass der halt standender Bundesligaspieler ist.
Der
ja.
hat so richtig, richtig
genau, genau, ja. Mhm. Ja. Die anderen sind, wie gesagt, so eher Zweitligaspieler.
Ja, okay, ja, ist ja immer unterschiedlich. Ja. Der einen oder anderen, der eine spielt plötzlich auf dem Zimmer mit Mario Götze in der Jugend und so weiter. Da wundert man sich ja. Mhm. Ja, und dann mit dem Eintritt in den Männerbereich bist du zur Eintracht Braunschweig gewechselt, glaube ich, ne? Oder?
Pass auf, ich hab's. Okay. Mitspieler, das weiß ich noch, da waren wir, bei Wolfsburg war damals, da gab's so eine Fördergruppe von den besten Talenten von der U17 bis, ich glaube, noch jüngere U23-Spieler waren da auch mit dabei. Und da war Victor Osimhen dabei. Der jetzt bei Galatasaray spielt und ja. halt bei Neapel und weiß nicht für wie viele 100 Millionen schon Wert gehabt hat zu wechseln. Genau, aber damals war auf jeden Fall noch nicht zu sehen, dass man 100 Millionen Spieler
sein. Ja, ich wollte mich gerade einwerfen. Das ist ja irgendwie der Spieler, über den man immer da gelesen hat. Der war mal in Wolfsburg, der ist ja jetzt nicht so furchtbar aufgefallen.
Nee, das, ja, also, der war wirklich nicht, also wirklich nicht. Das hätte mir das damals jemand gesagt, hätte ich gesagt, ja, klar, alles klar. Also hätte ich auch nicht geglaubt, aber
krass. Ja, krassen Weg eingeschlagen. Ja. Ja, wie gesagt, was ich gerade schon sagen wollte, dann mit Ende Juniorenbereich bist du zu Eintracht Braunschweig gewechselt. Theoretisch in die dritte Liga, beziehungsweise auch praktisch in den Kader der dritten Liga, hast aber dann, ich glaube, komplett in der zweiten, in der Oberliga erstmal gespielt, ne? Zumindest jetzt von den Einsätzen her.
Genau, genau, das war so, dass wir, das war auch krass. Das war damals so, dass wir uns halt mit Braunschweig schon einig waren. Da ging es aber noch darum, zweite oder dritte Liga. Da hatten die dieses letzte Spiel, ich glaube sogar gegen Kiel, was sie einfach nur unentschieden oder gewinnen müssen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann verlieren die da, glaube ich, richtig hoch, 5-2 oder irgendwie. Also es war ein ganz komisches Ergebnis auf jeden Fall. Mhm. Und dann sind die halt in dem Jahr auch noch abgestiegen. Und dann sind mein Bruder und ich halt da hingegangen. Dann aufgrund des Abstiegs ist dann natürlich die zweite Mannschaft auch nochmal zwangsabgestiegen und so weiter. Es hat ja dann alles immer so einen Rattenschwanz, wenn du von der zweiten dann in die dritte absteigst. Genau, und dann haben wir halt da unterschrieben gehabt und dann war das halt so, dass halt, wir kommen da hin, haben einen neuen Trainer, 20 neue Spieler oder, also wirklich, da war alles, die haben Rundumschlag gemacht, das war alles neu, jeder musste sich finden und dann, das war ja auch wirklich so, wir sind da angekommen und dann lief's ja von Tag 1 an, lief's, ja, man muss schon sagen, scheiße, also es wirklich so, es bis zur Halbserie war man abgeschlagen letzter.
Okay.
Und das als erstes Herrenjahr dann zu haben, gerade dann auch als Defensivspieler, nicht als Offensivspieler, ist halt schon ja maximal unglücklich, will ich das mal nennen, auch sehr hart. Natürlich war es auch eine sehr harte Zeit für mich, weil ich habe mir das natürlich auch alles anders vorgestellt, als dann wirklich war. Ja, genau, auf jeden Fall, dann kam zur Halbserie kam dann André Schubert und dann kam so ein Push nochmal und der hat es dann wirklich nochmal gerettet gehabt und aber also persönlich für mich war es dann halt so, dass ich dann halt auch in der Halbserie dann, als Schubert halt kam, habe ich mich nach Pauli ausleihen lassen, zu St. Pauli 2,
ja.
Um dort dann halt auf vernünftigem Niveau zumindest Spielpraxis zu haben.
Regionalliga Nord
genau, auch damals Regionalliga schon. Genau, Regionalliga Nord damals schon, richtig. Ja, deswegen, das war wirklich maximal bescheiden.
Ja. Das heißt, du findest da als 19-Jähriger musst du ja damals dann ungefähr gewesen sein, irgendwie eine chaotische Situation, eine Mannschaft, die überhaupt noch gar nicht eingespielt ist, bist selber erstmal außen vor und denkst so, nach guten Jahren ja in Wolfsburg, okay, wo bin ich jetzt hier erstmal gelandet?
Ja, genau, es ist wirklich, es ist 1:1, wie du es sagst, aber weil man, also ich kannte das selber ja gar nicht so, dieses Profi-Männermannschaftsdasein und das war für mich dann, es war direkt eine Extremsituation, also es war wirklich, direkt das alles so zu sehen, wie es da abläuft und wie es dann halt auch umschwingen kann mit den Fans, die dann auf einmal so vorm Stadion so auf Spieler warten und dann...
Ah ja, okay.
Ja, das war wirklich, eine sehr, sehr krasse Situation. Da hatten klar, mein Bruder
sehr und ich leidenschaftliche einfach nur, Fans in Braunschweig.
Auf jeden Fall, da hatten mein Bruder und ich, was heißt das Glück? Aber also wir waren da jetzt nicht so krass von betroffen, will ich mal sagen, weil du bist halt junger Spieler, du hast das ja nicht alles quasi zu verantworten. Aber die Leute, die das zu verantworten hatten, weiß ich nicht, da hätte ich bestimmt die ein oder andere schlaflose Nacht auf jeden Fall gehabt.
Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Du hast es gerade schon angesprochen, ein halbes Jahr St. Pauli, wo du dann deine Einsätze bekommen hast. Dann aber noch ein weiteres Jahr in Braunschweig, ne? 2019, 2020 sind wir jetzt. Wenn ich das aber richtig gesehen habe, weiter Einsätze nur in der zweiten.
Genau, das war so, genau. Ich bin dann zurückgekommen. Dann, das war so mit dem damaligen Trainer Schubert so abgesprochen. Und dann war das auch wieder ganz komisch. Dann komme ich halt zurück und auf einmal wird der Trainer gefeuert, obwohl er halt die Mannschaft in der Liga gehalten hat und man wirklich, ich glaube, die zweitbeste oder beste Rückrundenmannschaft war.
Okay.
Dann kommt ein neuer Trainer und...
Schon vor der Saison, Schubert, oder nach ein paar Spielen? Oder?
Nee, schon vor der Saison, also wirklich okay. Vor der Vorbereitung. Und wie gesagt, mit dem war das halt alles so abgesprochen, dass ich halt wieder zurückkomme und dann wieder ganz normal dabei bin. Und genau, dann wird der gefeuert. Also für mich war es jetzt relativ überraschend. Ich weiß nicht, wie es intern im Verein halt aussah, keine Ahnung. Ne? Da kommt ein neuer Trainer, ist dann auch seine erste Herrenstation. Sprich, da sind dann halt auch wieder ältere Spieler. Ne? Also ist ja dann immer noch mal so, auch noch mal was anderes, wenn du als Trainer gestanden bist oder wenn du dann halt deine erste Profistation dann auch noch in so einem Verein halt quasi hast. Und dann war es ähnlich so. Man hat halt oft gehört, ja, du machst das gut im Training, aber spielen habe ich dann halt, wie du schon gesagt hast, glaube ich, aber auch nicht so oft in der zweiten halt. Und dann habe ich mich, glaube ich, wieder ausleihen lassen, richtig, ne?
In dem Jahr auch. Also ich habe es zumindest in der Recherche nicht gefunden.
Ich glaube, dann war es so, dass ich gesagt habe, wir lösen auf.
Ah, okay.
Ich glaube, das war dann so. Dann habe ich gesagt, ja, dann, weil ich wollte einfach nur spielen. So, ich kannte das ja gar nicht so aus der Jugend. Ich habe jedes Spiel gespielt, ich habe immer gespielt. Ich kannte das gar nicht. Ein halbes Jahr lang wenig oder bis gar kein Mal richtig auf dem Platz zu stehen. Und das war dann für mich halt auch persönlich dann einfach so eine Entscheidung zu sagen, ey, gut, dann will ich auflösen, ich will einfach nur irgendwo Fußball spielen auf einem halbwegs guten Niveau. Ja.
Das hast du dann getan, das erste Mal hier bei uns in der Ecke.
Genau,
bist nämlich so war 2020 zum SSV Jeddelo gewechselt, auch dann so inmitten der Zeiten der Pandemie, darf man auch immer nicht vergessen. Das heißt, erstmal vieles ausgefallen und das große Thema damals im Fußball war ja auch, wer ist jetzt professionell und nicht professionell. Die Regionalliga Nord wurde als nicht professionell eingestuft, das heißt, sie durfte erstmal nicht spielen, während zum Beispiel die Regionalliga West spielen durfte. Komische Zeit gewesen, kann ich mir schon vorstellen. Ne?
Ja, also, ja,
weil du auch das erste Mal dann hier so in der Ecke bist und darfst nicht spielen.
Richtig, das ist ja auch für mich dann so das erste Mal so richtig weg quasi von zu Hause, von meinem Bruder und so, mit dem ich halt im Braunschweig zusammen gewohnt habe.
Ja.
Und dann... Ja, dann kommst du her und wirklich, ich glaube, 6 Spiele oder so hat man noch gemacht und dann hieß es so vorbei quasi. Das war ganz, ganz komisch. Auch die ganze Zeit, du konntest ja nicht auf dem Platz, du konntest dich ja nicht mit Leuten treffen. Das heißt, du musstest für dich selber die ganze Zeit was machen und das war jetzt auch nicht über 2 Wochen, sondern das war ja wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum.
Ja.
Und dazu kommt halt, dass es halt komisch zu sehen war, dass dann halt in anderen Regionalligen, wie du schon angesprochen hast, einfach gespielt werden durfte, was halt auch ja ein krasser Vorteil auch für die ganzen Spieler dort halt war. Die konnten sich ja weiter auch anderen Mannschaften zeigen und so und wie anderen, die auch halt Ambitionen hatten, mussten halt einfach, wie gesagt, schauen, dass du gefühlt nicht fett wirst, weil du gar nichts mehr machen kannst. So, also das ist wirklich, ja, das war eine, wenn ich so zurückblicke, ist der Anfang jetzt, ist alles ein bisschen sehr, sehr komisch gewesen am Anfang, ja.
Bist du dann eigentlich in der Zeit in Jeddelo geblieben, beziehungsweise hier? Oder bist du dann, weil feststand, es kann eh nicht gespielt werden, zurück nach Wolfsburg?
Ja. Am Anfang bin ich halt hierher gekommen. Ja. Ich hatte halt natürlich noch keine Wohnung, weil so schnell findet man es. Wohnung hier in Oldenburg ist ja jetzt nicht so leicht, muss man ja ehrlich sagen.
Das kommt uns bekannt vor, ja.
Ja, dann bin ich halt über die Zeit, bin ich dann genau wieder zurück zu meinen Eltern, nach Hause, nach Wolfsburg. Ja. Und dort war ich dann halt mit meinem Vater dann halt ab und zu halt auf dem Platz, hab regelmäßig was gemacht. Genau, der hat mir da auch echt wirklich sehr, sehr viel geholfen, muss ich ehrlich sagen. Also
dein Vater, muss ich an der Stelle einwerfen, habe ich gesehen, war auch schon ein guter Fußballspieler früher. Hat auch beim VfL Wolfsburg gespielt. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Oberliga, was aber damals auch dritthöchstes Niveau war, ne?
Ja, richtig, richtig. Der ist mit denen dann auch in die zweite aufgestiegen, in die zweite Liga, genau. Damals war es ja auch noch so, dass es auch Aufstiegsspiele gab und so. Die sind ja jetzt, gibt es ja jetzt heutzutage auch noch, vielleicht ja bald nicht mehr, wer weiß, ne?
Die Saison zumindest nicht. Für diese Liga hier nicht.
Richtig, genau. der hat dann die Aufstiegsspiele halt, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Das hat er mir auf jeden Fall auch schon ein paar Mal erzählt, ne? Ist ja klar. Ja. Ist mit denen aufgestiegen. Dann hat er aber für sich selber gesagt und auch gesehen, dass es für die zweite Liga dann auch in seinem Alter, ich weiß nicht, ich glaube, da war er 30 oder so schon, dann halt auch nicht mehr gereicht hat. Und ja.
Papa Fußball, Zwillingsbruder Fußball, du Fußball. Hatte deine Mama einen schweren Stand zu Hause oder kam sie gut damit klar?
Nee, das ist eine gute Frage. Nee, Mama kam aus dem Handball.
Ja.
Und für sie war, sie ist ja damit dann quasi täglich konfrontiert worden. Ich denke, das war, aber für uns hat sie immer alles gemacht, so deswegen kein Problem.
Ich kann mir vorstellen, am Familientisch zu Hause wurde dann schon auch viel über Fußball gesprochen.
Ja, wirklich nur. Familie, also am Tisch immer und Schule natürlich, ne? Keine Frage. Ja. Also Fußball und Schule waren die einzigen Themen quasi, ja.
Okay, dein zweites Jahr in Jeddelo war dann wesentlich besser, das erste Jahr kann man ja nicht wirklich zählen, dann auch mit vielen Einsätzen, die dich dann letztlich in die dritte Liga zurückgebracht haben zum SC Verl. Das kommt mir so ein bisschen jetzt bekannt vor aus Oldenburg, da hast du dich gleich relativ schwer an der Schulter verletzt, wenn ich richtig informiert bin.
Da bist du richtig informiert, das war diese Saison, das war so auch, da war die Regionalliga aufgeteilt so in, ich glaube, in Nord und Süd, also unsere sogar nochmal, die Regionalliga Nord, die war ja da nochmal aufgeteilt, so in zwei Staffeln.
Ach so, ja.
Wegen Corona, genau. Ja. Und da haben wir eigentlich mit Jeddelo eine für damals Verhältnisse eine sehr, sehr gute Saison gespielt.
Wer war da eigentlich Trainer?
Olli Reck.
Ach, Olli Reck.
Genau. Da haben wir für Jeddelo Verhältnisse echt eine gute Saison gespielt gehabt. Und von dort bin ich dann halt zum SC Verl gekommen, wo ich, wie gesagt, Vorbereitung, alles ganz normal machen konnte. Immerhin ein bisschen weiter als hier beim VfB gekommen. Ne? Und dann war es im ersten Pflichtspiel dann in Saarbrücken, habe ich mir dann die Schulter ausgekugelt gehabt. Da ich vorher sowas noch nie hatte, ich wusste erst gar nicht, was das quasi war. Bin ich halt den Tag danach halt zum Doc gegangen und der meinte halt so, ja, wir müssen das direkt operieren und bei OPs bricht für mich immer so eine Welt zusammen, weil das heißt ja immer, dass man mindestens ein paar Monate raus ist, keine Ahnung, so. Und da war ich so, ich war wirklich so schockiert, weil du kommst in die dritte Liga, willst jetzt Gas geben, willst jetzt weitermachen, vorankommen und dann kriegst du halt so eine Diagnose, wo du dann sehr wahrscheinlich halt ein paar Monate halt raus bist. Ich habe es am Ende dann nicht operieren lassen, weil ich mir auch noch andere Meinungen eingeholt habe. Aber ich war trotzdem am Ende 6 Wochen raus oder so, also 1,5 Monate. Und in der Zeit hat die Mannschaft es dann gut gemacht und für mich war es dann schwer, wieder reinzukommen. Da habe ich dann auch gesehen, wie schnell es dann halt auch wieder im Herren- und auch im Profifußball, wie schnell man dann halt auch ersetzt werden kann. So ganz schnell bist du dann nicht mehr da, bei der Mannschaft läuft's.
Also es deutete sich quasi in der Vorbereitung an, dass du schon eine gute Rolle spielen kannst.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Viele Spiele dann
gemacht. Richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hat sich das eigentlich angedeutet, also sonst wäre ich auch jetzt da, ich wäre jetzt nicht, wäre wahrscheinlich schon, aber ich hätte mir noch mal ein bisschen anders überlegt gehabt, zu Pferd zu gehen, wenn ich jetzt, wenn es heißen würde, Nick, du bist jetzt Mann Nummer 18 bis 20 so quasi. Ja, und deswegen war diese Verletzung im ersten Spiel halt noch mal härter für mich jetzt. Und wie gesagt, auch eine Erfahrung, die ich da halt gemacht habe, wie schnell man halt ersetzt werden kann. Halt eine negative wieder, aber ja. Es ist ja auch eine Erfahrung.
Genau. Heißt, du warst wieder fit, bist aber nicht mehr rangekommen letztlich an die Mannschaft. Richtig. Und bis dann, wenn ich das auch richtig gelesen habe, noch mal ein halbes Jahr verliehen worden zu Fortuna Düsseldorf 2, ne?
So ist richtig, genau. Ja.
Regionalliga West und dann genau. In der Anschlusssaison, dann den Sprung, den mache ich jetzt mal schnell, in der Anschlusssaison noch mal nach Paderborn 2 verliehen worden.
Richtig,
ne?
Genau, ja.
Regionalliga West, genau. Starke Liga auf jeden Fall. Viele Vereine auch mit ein paar mehr Zuschauern. Ja, schon auf hohem Niveau unterwegs gewesen.
Ja, genau, das war auch bei Paderborn, das war die Saison, wo Preußen Münster aufgestiegen ist,
ja.
In die dritte Liga. Die haben ja dann direkt den Durchmarsch gemacht in die zweite. Ja, aber so an sich muss ich sagen, vom Niveau her, ja, du hast vielleicht mehr, ich will jetzt mal sagen, so Stadien und auch Leute, die halt zuschauen, so Zuschauer, als hier jetzt bei uns in der Nordliga. Aber was die fußballerische Qualität angeht, weiß ich jetzt nicht, ob sich da irgendeine Regionalliga vor einer anderen verstecken muss. Allein, ja. Wenn man die Aufstiegsspiele sieht, die sind eigentlich immer, kannst du eigentlich würfeln, wer da gewinnt, ja. Gefühlt. Die sind nie irgendwie so, dass da irgendeine Mannschaft so 5-0 gegen eine andere gewinnt. Deswegen.
Ja, finde ich interessant. Hier hieß es jahrelang immer so ein bisschen in den Aufstiegsspielen, dass der Nordvertreter so ein bisschen immer eine Außenseiterrolle sein soll. Aber wenn man sich die Aufstiegsspiele der letzten Jahre anguckt, hat fast immer der Nordvertreter gewonnen.
Genau so ist es so. Also allein, wie gesagt, wenn man sich diese ganzen Aufstiegsspiele halt anschaut, also immer wenn der Nordvertreter halt gegen,
ich glaube es war Würzburg, Bayreuth.
Genau, genau. Und dann hier auch gegen BFC Dynamo, jetzt ja, Oldenburg klar, und so, BfC. Genau. Also da hat sich ja oftmals immer der Nordvertreter dann halt durchgesetzt und deswegen ist meiner Meinung nach, kannst du da nicht sagen, dass da irgendwie eine Regionalliga irgendwie vielleicht schwächer ist als die andere. Das Einzige, was du vielleicht sagen kannst, ist, was, wenn du aus dem Südwesten aufsteigst, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du dann direkt in die zweite hochgehst, weil wenn du dann Elversberg jetzt siehst, die kommen ja auch, vor weiß nicht, 4 Jahren haben die auch noch Regio gespielt, ja. Oder Ulm, die dann auch direkt hochgegangen sind oder Mannheim oder so, das sind ja alles, ja. Ich weiß nicht, das ist das Einzige, wo ich so sage, ey, das ist ein bisschen außergewöhnlich, wenn du irgendwie von da halt aufsteigst. Ja.
Gibt es eine Erklärung, außer dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dann steckt in diesen Vereinen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich würde schon sagen, dass das geldtechnisch schon das Ding wirklich ist, weil die Mannschaften, die dann aufgestiegen, da hast du halt auch in der Regie schon wirklich sehr, sehr gutes Geld verdient und das... Ja, manchmal ist dann doch der Erfolg vielleicht auch finanziell ein bisschen abhängig. Ja.
Das wird wohl so sein. Kurze Werbepause.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Ja, du bist seit 2024 beim VfB, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Aber kurzer Zwischenblock noch, weil ich es am Anfang angesprochen habe. Es gibt eine Doku über dich und deinen Zwillingsbruder, die der NDR, ich glaube, schon relativ früh angefangen hat zu drehen. Ihr wart auf jeden Fall beim VfL Wolfsburg noch im Jugendfußball.
Richtig, ab der U19.
Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das zustande gekommen? Da muss ja irgendwie, kommt jemand auf dich persönlich zu vom NDR oder sagt der Verein hier, da gibt es eine Anfrage, die finden euch als Zwillingsbrüder spannend und wollen mal eure Geschichte erzählen. Wie muss man sich das so vorstellen?
Nee, das ist so gekommen über unseren damaligen Berater, der auch aus Hamburg kam. Da gab es dann halt so eine Anfrage halt über so eine Sportdoku, das war ja jetzt nicht nur über Jari und mich, sondern auch über noch, ich weiß, dass da Kevin Panewitz zum Beispiel noch dabei war,
ja.
Und so ein kleiner Junge, der Torwart war, ich kenne seinen Namen nicht mehr, keine Ahnung, auf jeden Fall war es so eher so eine, es war so eine allgemeine Sportdoku und wo dann halt auch noch, die halt auch noch Zwillinge dabei haben wollten und da...
War ganz passend.
Das war ganz passend. So kam das dann halt zustande und dann haben die halt auch bei Wolfsburg und so angefragt, ob die halt Drehgenehmigungen bekommen und alles. ist halt alles natürlich kein Problem gewesen. Und nee, das war schon echt, ja, das war auch eine coole Erfahrung, auch wenn dann so ein Kamerateam bei dir einfach zu Hause ist. Und
das wollte ich gerade fragen. Also, ich glaube, du musst ungefähr 16, 17, als es losgegangen ist, gewesen sein. Das gibt dann ja auch private Einblicke und du bist da ja nun auch noch nicht komplett erwachsen, auch wenn man inzwischen in dem Alter auch schon sehr reif ist. Das ist ja schon auch speziell, so eine Situation,
ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die waren dann auch ab und zu bei uns zu Hause, haben dann da halt alles so gefilmt und da sieht man dann mal, wie das so eigentlich im Fernsehen quasi dann so abläuft, dass du dann halt so von denen so die Kommandos bekommst, so und so musst du es machen und so sieht es dann quasi so besser aus und so. Also es war schon ganz witzig, aber ja, an sich, das war, also es ist komisch, dann sich selber dann anzuschauen, ehrlich gesagt, auch ich gucke das auch gar nicht gerne selber.
Ich finde es komisch, mich zu hören.
Stimmt. So seine eigenen Memos zu hören, auch bei Sprachnachrichten, so finde ich auch immer ganz komisch. Genau, und dann siehst du dich dazu auch noch selber. Nee, habe ich mir, Viari und ich, wir haben uns das einmal angeschaut und dann war es für uns auch so, ja gut, alles klar. Da war es für uns auch schon erledigt. So, ja.
Wie lange haben die euch denn begleitet?
Das war von der U19, ich würde sagen so 2 Jahre.
Ah ja.
Okay. Ja, 2, 3 Jahre so. Und genau, die wollten dann halt so diesen Gang von der Jugend halt in den Herrenbereich so ein bisschen beleuchten quasi.
Ja.
Genau.
Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Wenn man noch was findet, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr, glaube ich, am ehesten bei YouTube gucken. Also in der NDR Mediathek habe ich es jetzt nicht mehr gefunden.
Richtig, richtig. Ich glaube, auf YouTube müsste es noch sein. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Wie gesagt, ich hab das auch einmal geschaut und dann gar nicht mehr.
Ich kann das verstehen. Gut, wir wollen über deine Zeit beim VfB sprechen. Die ist jetzt noch nicht so mega lang. Wir steuern auf 1,5 Jahre zu. Und sie ging denkbar schlecht los. Du bist im Sommer 2024 hierher gewechselt aus Verl. Und ich weiß das wie heute, dass ich mich vorher nicht über dich unterhalten habe, sondern mit Sebastian Schachtmann über den Hopman Cup gesprochen habe. Und er erzählte so ein bisschen, ja, müssen wir natürlich mitnehmen, man hat Verpflichtungen, aber eigentlich spiele ich da ungern gegen so diese Mannschaften auf dem Niveau, das ist gar nicht böse gemeint, aber da kann halt auch immer mal was passieren, was man nicht so steuern kann. Was passiert? Du machst eins deiner ersten Spiele und brichst dir den Knöchel. Hast du auf dem Platz direkt gemerkt, das ist was Schlimmes?
Auf dem Platz direkt jetzt nicht. Also ich hatte ja schon mal einen Bänderriss an dem Fuß. Das hat sich irgendwie so auf dem Platz so ähnlich angefühlt. Aber okay, als ich dann in der Kabine war, dann war das so, da hatte ich so einen Schockzustand quasi so. Da habe ich so ein bisschen so gezittert quasi und so. Und da dachte ich mir schon so, oh nee, das war bei den Bänderrissen war das jetzt eigentlich nicht so, dass ich da irgendwie so schockmäßig war. Mhm. Da kam mir das schon ein bisschen komisch vor, aber man denkt sich da nichts dabei. Also wirklich, man denkt sich ja gar nichts dabei und dann sind wir halt direkt ins Krankenhaus. Ja, und dann bin ich halt da hingegangen, war ja Röntgen und alles und wartest du da im Wartezimmer und dann kommt der Arzt halt raus mit einem Rollstuhl und und ich gucke ihn so an, der ist doch nicht für mich, oder? Ja, und dann meint er so, setz dich mal jetzt da rein. Und dann hat er mir halt die Bilder und so gezeigt und das war ein sehr, sehr harter Moment. Also wirklich, Das war ein sehr, sehr harter Moment, weil er dann auch direkt meinte, ja, wir müssen das direkt jetzt in ein paar Tagen operieren und wie gesagt, ich hatte noch gar keine Wohnung hier in Oldenburg, ich habe noch in Bielefeld gewohnt, ich hatte keine Bezugsperson hier, ich habe dann, meine Freundin war arbeiten zu dem Zeitpunkt, ich habe dann meinen Bruder angerufen und meinte so, ey, Jari, kannst du mich abholen? Und dann habe ich ihm das halt auch alles erzählt, natürlich auch geweint. Es war wirklich schwer für mich. Das war nicht so geil, ja.
Das heißt, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, ist wahrscheinlich dann ähnlich wie Pandemie, Jedlo, du bist dann auch erstmal wieder zurück, ne? Also was sollst du mit einem Knöchelbruch und ohne Wohnung hier in Oldenburg sein? Das heißt, ja, du warst noch gar nicht so wirklich angekommen und warst schon wieder weg und warst eigentlich kein wirklicher Teil der Mannschaft in dem Moment, ne? Wie regelmäßig bist du trotzdem dann noch hier so hergekommen zu spielen oder Trainingseinheiten, weiß ich nicht, jetzt in der Anfangsphase?
Nee, absolut richtig. Ich habe ja dann noch in Bielefeld gewohnt gehabt und dann, weil ich die Reha dann in Wolfsburg gemacht habe, bei einem Physio, den ich halt von damals noch kannte, Habe ich dann halt auch gesagt, dass ich mir dann ja halt jetzt für die Zeit, in der ich dann ausgefallen bin, ich glaube, das war so roundabout ein halbes Jahr, oder weiß nicht, 5 Monate irgendwie so, habe ich mir dann halt auch gar keine Wohnung hier erstmal geholt gehabt, sondern halt in Bielefeld weitergewohnt und dann halt meine Reha in Wolfsburg gemacht. Ja, und wegen der Distanz war das schon, ich war schon echt nicht so oft da. Ich war halt ab und zu mal zur Kontrolle hier beim Doc noch in Oldenburg dann. Und dann habe ich das immer verbunden mit, dann gucke ich mal beim Training vorbei. Das war, ja, hat man sich so als Teil der Mannschaft gefühlt? Eher nicht, würde ich sagen. Aber
ja, das ist auch normal.
Ja, ja, also, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Aber das ist ja dann auch normal, wenn du halt deine Reha halt die ganze Zeit quasi 300 Kilometer woanders machst. Aber zum Glück ist das alles relativ gut verlaufen und ich habe da jetzt auch keine Probleme mehr mit.
Ja, und dann hast du dir schön aus der Ferne diese katastrophale Hinrunde in der letzten Saison angeguckt. Da muss man ja auch, wenn man noch nicht so wirklich Teil der Mannschaft ist, denken so: Junge, was geht hier eigentlich vor sich?
Ja,
ich hatte andere Pläne mit der Mannschaft, so, ich wollte oben mitspielen zumindest.
100%, das war ja auch die Intention eigentlich, hierher zu kommen und dann halt oben mitzuspielen. Also ja, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Ja. Und dann guckst du dir so die ersten Ergebnisse an, denkst dir so, ja, läuft jetzt noch nicht, aber ist ja jetzt noch nicht so schlimm, aber dann, weiß nicht, bei Spieltag, ich sag mal 14, 15, 16 so, denkst du dir dann so, das kann jetzt hier irgendwie nicht so sein, ne? Da steigt dann schon ein bisschen der Puls so. Aber zum Glück haben wir das ja am Ende dann noch relativ souverän zu Ende gebracht.
Du hast dann ja auch dann irgendwann ab Mitte der Rückrunde oder schon Anfang der Rückrunde, auf jeden Fall hast du dann ja irgendwann auch deine Einsätze gehabt und auch dann schon am Ende der Saison recht regelmäßig auch in der Startelf gestanden. War das nochmal wichtig für dich, dass du mit Blick auf diese Saison schon dran warst und gemerkt hast, okay, jetzt bin ich wieder fit, dann habe ich auch meinen Platz im Team?
Auf jeden Fall. Für mich war es halt in erster Linie wichtig, dass ich mit dem Fuß ich muss gucken, wie sich das halt im Spiel verhält. Das war für mich halt wichtig. Und als die Platte drin war, ich hatte ja erst eine Platte noch drin und eine Schraube, die Schraube wurde dann rausgemacht, die Platte hatte ich dann halt drin behalten noch für, ich glaube, ein Jahr. Man hat die immer gemerkt, das war immer irgendwie so ein Druckpunkt, das war gar nicht geil, aber es war halt für mich aber auch gut zu sehen, dass man trotz dieser Umstände halt auch Leistung bringen kann. Und deswegen war das für mich auch gut zu sehen, dass ich dann zum Schluss hin auch für mich persönlich halt auch dann meine Leistung bringen konnte. Das hat natürlich auch ein bisschen länger noch gedauert, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, ehrlich gesagt.
War aber auch eine lange Verletzung.
Richtig, richtig. Aber da ich ja vorher so lange, wie gesagt, die Schulter war ja so 2 Monate, ne, es war ja schon ein bisschen. Und jetzt dann nochmal ein halbes Jahr ist ja echt nochmal schon mal ein bisschen was anderes. Als Fußballer ist man ja immer eher so der ungeduldigere Typ, würde ich sagen, so, wo du dir so denkst, ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt noch nicht so läuft und du willst doch eigentlich anders machen und besser machen. Ja, und die Zeit muss man sich halt einfach manchmal geben.
Aber ich sehe dir im Gesicht an, fällt dir schwer.
Ja, also,
schon ungeduldig.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade wenn du so, weil du kennst es ja von dir anders quasi so und dann klappt das nicht so, wie du das willst und das ist alles so, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, ist es, also bei mir persönlich ist es dann immer so hart, also so, das wurmt einen dann ein bisschen.
Ja,
ne?
Okay. Die Saison allerdings läuft es wirklich gut. Du bist von Anfang an letztlich im zentralen defensiven Mittelfeld zurzeit gesetzt gewesen, hattest jetzt ein paar Wochen, ich glaube, es war eine Bauchmuskelgeschichte, ne, Zerrung, die sich ein bisschen hingezogen hatte, bist jetzt aber auch wieder zurück. Du bist alleiniger Sechser in dem System, würde ich jetzt mal sagen, mit 2 Achtern vor und neben dir. Ist das so deine Lieblingsrolle oder hast du lieber einen Sechser direkt neben dir? Weil die Jungs im Mittelfeld denken schon ein bisschen offensiver als du.
Yeah, das stimmt. Die sind eher die offensive Denkerinnen. Das stimmt wirklich. Ehrlich gesagt ist mir das relativ egal. Okay. Ich bin gerne auch alleine auf H6, aber auch im Spielaufbau haben wir es auch öfter mal, dass zum Beispiel sich dann einer der Achter halt auch neben mich fallen lässt. Ist halt immer gegnerbezogen, wie wir das halt machen, je nachdem, was sie uns halt anbieten. Aber ich habe damit eigentlich keinen Stress, ob da jetzt jemand neben mir ist oder halt nicht. Wichtig ist halt einfach nur, dass die Positionen halt alle besetzt sind.
Wie schwierig ist das, die offensiv denkenden Jungs auch manchmal einzufangen auf dem Platz? Wir reden über Julian Boccaccio, ist ein offensiv denkender Spieler. Vekitaritas ist letztlich ein offensiv denkender Spieler. Auch Drilo und Dimay, der häufiger halb spielt, ist auch schon recht offensiv. Also
auf jeden
Fall. Du bist schon der deutlich am defensivsten
denkt. Das stimmt schon. Aber die Jungs, also auch wenn man sich dann immer die Werte und so anschaut, die arbeiten eigentlich schon gut. Also da ist jetzt nicht so, oder eher selten der Fall, dass du sagen musst, jetzt komm, arbeite mal mit nach hinten, sondern das machen wir eigentlich auch alle sehr, sehr zuverlässig. Sonst würden wir, glaube ich, auch nicht dastehen, wo wir stehen, wenn das irgendwer vernachlässigen würde. Und ehrlich gesagt würde der, glaube ich, auch bei Dario, also Dario würde ihm das auf jeden Fall auch...
Schonend mitteilen? Schonend oder schonungslos? Das ist ein Unterschied.
Schonend mitteilen, wenn ihm da irgendwie was nicht so passen würde. Also, wie gesagt, da ist jetzt eigentlich keiner, den man da irgendwie jetzt mitschleifen muss oder so. Das ist schon gut, ja.
Ja. Wir wollen natürlich über den letzten Samstag sprechen. Weiche Flensburg, 3-2 gewonnen, hört sich im ersten Moment knapp an. War es eigentlich 80 Minuten lang nicht?
Ach, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also wir haben eigentlich von der ersten Minute an alles im Griff. Also es geht wirklich nur, ich weiß nicht, ob die in der ersten Halbzeit überhaupt einen Torschuss hatten, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern.
Ich erinnere mich an einen knapp über die Latte, aber da waren schon, ich glaube, ab 32. Minute war es.
Richtig. Wir hatten, glaube ich, einen Torschuss oder so. Wir hatten eigentlich alles im Griff, spielen auf ein Tor. Wir machen ja auch dann die drei Tore, wo man sich dann eigentlich so sagt, gut, 3-0 ist relativ safe, will ich mal sagen, relativ safe, weil man sieht ja, was am Ende dann dabei rumkommen kann. Bei 4-0 killst du natürlich das Spiel, ne? Wenn du das vierte machst, ist halt wirklich völlig vorbei. Aber dann kommen wir halt raus, haben gesagt, Jungs, erste Viertelstunde gar nichts zulassen, die gar nicht irgendwie ins Spiel kommen lassen, dass die direkt hat meistens ja dann so, dass die Mannschaft dann nochmal die hinten liegt, dann so mit einer gewissen Euphorie nochmal rauskommt und versucht unbedingt diesen Anschlusstreffer halt zu machen, damit es nochmal irgendwie ein bisschen so spannend wird. Haben wir eigentlich auch alles gut verteidigt, haben wir auch nichts zugelassen eigentlich in meinen Augen. Und dann, ja, da muss ich ehrlich zugeben, dass ich die Tore gar nicht mitbekommen habe, weil ich in der Zeit schon in der Kabine war, weil ich ja ein bisschen angeschlagen quasi gespielt habe, bin ich halt direkt duschen gegangen, nicht, dass ich da irgendwie noch irgendwie Verschlimmerungen oder eine Krankheit auf der Bank bekomme, genau.
Also du bist 73. ausgewechselt worden?
Richtig. Und dann bin ich halt direkt.
Da stand es noch 3-0?
Richtig, da stand es noch 3-0 und bin ich halt direkt duschen gegangen, weil ich halt, wie gesagt, ich wollte halt, Körper ist angeschlagen, du hast dich gerade verausgabt, ist ja alles, also ist ja maximale Strapaz für deinen Körper, da wollte ich halt schnell direkt duschen gehen, mich schnell warm anziehen. Ja, und dann...
Ja, interessant, bei 1-0 weiß ich nicht, ob du bei 1-0 direkt duschen gegangen
doch,
wärst.
Doch, 100%. Okay. Also das geht ja dann in dem Fall dann auch um meine Gesundheit, weil wenn ich dann, angenommen, ich würde da jetzt halt sitzen bleiben, verschwitzt und wie gesagt, körperlich halt wirklich maximal angeschlagen, nicht, dass ich dann wirklich dann nochmal irgendwie was Schlimmeres körperlich bekommen hätte. Da bin ich halt reingegangen und ich habe die Tore gar nicht so mitbekommen. Ich habe danach im Spiel halt mit Ermal halt kurz geredet. Ich meine so, Ermal, was war los? Also, wir hatten noch alles im Griff, so was passiert? So, meint er so, ja, dass sie halt einen Elfer bekommen haben.
Da hast du mit dem Passenden geredet, Ermal hat das Foul gemacht.
Richtig, hat er mir halt auch erzählt, wie das halt so passiert ist. Und ja, ich habe das halt nicht gesehen, aber ich kann mich an eine Szene erinnern, also wie er mir das beschrieben hat, war es in der zweiten Halbzeit auch, ich werde auch einmal so am Arm gehalten und da gehe ich auch zum Schiri, guck mal, ich werde doch festgehalten, so, er sagt so, nee, so brauchst du mir gar nicht kommen und so, und dann hat er das irgendwie auf der Seite gepfiffen, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesehen, wie das wirklich passiert ist, aber so wie er es mir beschrieben hat, weiß ich nicht, fand ich es ein bisschen komisch so. Und ja, das zweite ist halt ein Standard gewesen, ne, auf dem zweiten Pfosten. Gut, sowas kann gegen so eine Mannschaft immer passieren, die dann halt sechs Leute haben, die 1,95 sind. Ja, so
sehr, körperlich sehr große Mannschaft.
Richtig,
ne?
Ja, dann kann sowas immer mal passieren. So, ja, ist halt scheiße, dass dann nochmal eklig wird, ne? Das muss man klar so sagen.
Ja, spannend. Damit erledige ich meine nächste Frage. Wie schwierig ist es, so eine Schlussphase dann von außen mit anzugucken, wenn man nichts mehr machen kann? Es gab ja so 8 Minuten Nachspielzeit. Also das war schon dann noch ein bisschen zittrig, muss man sagen, einen kleinen Schritt zurück, weil wir können, oder ich sage immer, wir können nicht erwarten, dass jeder Hörer und jede Hörerin alles gesehen hat. Ich erzähle noch mal einmal, 3. Minute, Julian Boccaccio, 1-0, nach ja, schöner Vorlage von Mats Fackelham, der so klassisch als Mittelstürmer den Körper reinstellt und den Ball ablegt. 2-0, Julian Boccaccio, 19. Minute, nach einer, ja, ich würde es mal sagen, nach einem Tempolauf von Raphael Brandt von der rechten Seite. Ich wurde, glaube ich, noch so ein bisschen abgefälscht, sein Querpass, und dann Boccaccio aus vollem Lauf und das 3-0, ein Geschenk der Flensburger, eigener Abstoß. Der Abwehrspieler spielt den Ball ein paar Meter rüber zum Torwart und der, ich weiß gar nicht, unter den Fuß, über den Fuß, genau, ja, habe ich es nicht gesehen. Denke,
ja.
Der Ball rollt auf jeden Fall durch und ich meine, man muss auch sagen, Fackelham ist wach, ist da,
stimmt,
in der Nähe, ist in diesem, will ja letztlich zustellen und geht dann auf den Ball, muss nur noch einschieben, 3-0. Da hatte man wirklich das Gefühl, heute kann hier gar nichts anbrennen. Zum einen wart ihr deutlich überlegen, zum anderen gibt es dann auch noch ein Geschenk kurz vor der Halbzeit, was das Spiel so ein bisschen vorentscheidet. Dann war es für mich am Stream, wie gesagt, ich habe es am Stream gesehen diesmal, in der zweiten Halbzeit ein Langeweiler. So, ihr habt verwaltet, Flensburg hat nichts hinbekommen, ihr hattet das Spiel wirklich im Griff. Genau, und dann kommt halt eben in der 81. Minute der Elfmeter, da er mir zieht, ja. Wie stark er zieht, auch da am Stream, schwierig zu beurteilen. Die ganz großen Proteste blieben auf dem Platz aus, muss ich sagen. Also hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es eine völlige Fehlentscheidung sein kann. 3-1, dann Freistoß aus dem Halbfeld, 84. 3-2 Kopfball. Ja, es gab dann keine Riesenchance mehr für Flensburg. Du hast es ja nicht gesehen.
Nee,
ich erzähle dir das mal eben.
Ja, deswegen, ich höre ganz gespannt zu. Ja.
Es gab noch einen Kopfball von René Guda. Den hätte er, glaube ich, besser platzieren können, aber letztlich war er ungefährlich. Ansonsten, ja, wie das dann so ist, fliegen viele lange Bälle nach vorne. Wenn man dann auch noch die 7 Minuten Nachspielzeit angezeigt bekommt, dann weiß man, jetzt wird es nochmal kompliziert, weil das hat ja dann mit dem eigentlichen Spiel nicht mehr so viel zu tun. Es ist dann ja nur noch Kampf, Kampf, Kampf. Aber ihr habt es dann relativ souverän nach Hause gebracht, würde ich sagen.
Okay, sehr gut.
Was kann man daraus mitnehmen? Ein Spiel ist nie gewonnen. Ja, sei denn, du hast gerade gesagt, bei 4-0 ist ein Spiel gewonnen.
Ja, also ja gut, selbst wenn man da ist, gab es ja auch dieses eine Beispiel, ich weiß nicht,
Dortmund und Schalke, 4-0 ja, zur Halbzeit.
Stimmt, oder Deutschland gegen Schweden, war das nicht auch
4-4? Oh ja.
Ja, ne?
Ich erinnere mich, in Berlin. Ich glaube, ja, Ibrahimovic hat
genau,
noch 2 oder 3
Tore gemacht. Genau, da hat Ibra kurz mal gezeigt, dass es nicht so vorbei ist nach dem 4-0. Also eigentlich können wir mitnehmen, dass wir erste Halbzeit, fand ich, haben wir eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, haben fußballerische Lösungen gehabt, sind immer wieder fußballerisch hinter die Kette gekommen.
Merkt man das auf dem Platz schnell, so von wegen, oh, heute läuft's, wir haben die im Griff, oder ist man da einfach zu sehr in seinem eigenen Tunnel, oder merkt man einfach, ja, wir sind gut drauf, die wissen gar nicht so richtig, was sie gegen uns machen sollen. Ja. Wir werden das ziehen. So.
Ja, nee, das merkt man ja schon, wenn wir quasi überlegen sind und dann auch immer wieder mit guten Aktionen halt zu Torchancen kommen und wie gesagt, die halt nicht, ja, gefühlt nicht eine richtige Torchance haben. Also das merkst du im Spiel schon, dass du richtig gut drin bist. Und wichtig ist halt im Spiel, dass du dann halt auch die Dinger dann halt machst, um dieses Man muss immer so in Phasen denken, also man kann ja nicht sagen, ey, das wird jetzt 45 Minuten lang weiter so gehen, sondern man muss wirklich so schnell wie möglich, wenn man merkt, ey, wir haben jetzt gerade eine gute Phase, dass du versuchst, so schnell wie möglich, ey, wir müssen jetzt diese 1, 2, 3 Tore in unserer Phase schießen, um das Spiel halt so schnell wie möglich auf unsere Seite halt zu bringen. Wie gesagt, was uns eigentlich in den ersten 45 Minuten auch gelungen ist, so deswegen ja, war ich in den ersten 45 Minuten, also waren wir alle eigentlich auch mega zufrieden, auch in der Halbzeit, dass du in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, verwaltest das eigentlich. Was wir vielleicht sagen können, ist, dass wir vielleicht, wie gesagt, das Vierte hätten machen müssen. So,
wobei ihr dann auch wenig Chancen hattet. Ich
richtig.
Glaub, ein Kopfball war ja
richtig,
ich weiß
so,
gar
weil
nicht,
wir das
war.
Auch, da haben wir dann auch den letzten Pass nicht so hinbekommen, um dann halt zu guten Chancen zu kommen. Vielleicht ist das so das, was wir uns ankreiden können, sage ich mal. Und dass dann ein Spiel natürlich nach dem 3-2 quasi dann einfach nochmal ein ganz anderes Spiel einfach ist, das ist ja dann auch klar. Dann geht's ja für die eine Mannschaft quasi ums Überleben, in dem Fall für uns so und die andere Mannschaft denkt nochmal, oh, hier geht ja wirklich nochmal was und ja, kriegt dann auf einmal nochmal so die zweite, dritte Luft und ja, deswegen, am Ende ist es einfach gut, am Ende hast du die 3 Punkte, fertig, mehr gibt's dafür nicht, abhaken, weiter geht's.
Und ja auch nicht zu unterschätzen, in einem Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die geben gegen Meppen und doch, dass ein Assel gewonnen hat, also das ist schon ein wichtiger Auswärtssieg gewesen. Das ist dann der 12. Sieg im 14. Saisonspiel. Hast du mit so einer starken Saison in der Vorbereitung gerechnet? Hat man ein Gefühl dafür? Kann man das überhaupt vorher einschätzen?
Nee, ich glaube, dass das so jetzt läuft, wie es läuft, hätte keiner gedacht. Natürlich konnte man das ein bisschen einschätzen aufgrund unserer Rückrunde im letzten Jahr, wo wir auch schon eine gute Streak hatten, sage ich mal, dass das dieses Jahr auf jeden Fall, dass wir da oben mitspielen können. Wie gesagt, dass es so läuft, ich glaube, das kann einem vorher keiner sagen. Aber andererseits ist es halt auch so, bei uns läuft so gut und wir sind punktgleich. Und wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, maximal 3 Punkte vor und dem zweiten. Deswegen, also es ist gut, dass es so läuft, aber es muss auch so laufen, um da zu stehen, wo wir halt stehen.
Ne? Er ist schon verrückt da oben. Also auch dieses Wochenende wieder, Drochtersen gewinnt 7-2 gegen Lübeck, Meppen 1-0, Arbeitssieg beim Bremer SV, Jeddelo gewinnt 3-1 in Emden. Da lässt keiner federn.
Absolut richtig. Deswegen ist es gut, dass wir das Ding in Flensburg gewonnen haben. Würde ich auch sagen, ist eins der ekligsten Auswärtsspiele, die man in dieser Liga haben kann. Und deswegen hätte vor dem Spiel jemand gesagt, wir gewinnen da 3-2, hätte ich gesagt, easy, alles klar, nehmen wir mit. Ja. So bei der Art und Weise hat man der Mannschaft dann halt auch schon ein bisschen so nach dem Spiel angemerkt, dass alle ein bisschen angefressen waren, dass das nochmal so eng wurde. Aber ich denke, das macht uns auch aus, dass wir da nicht zufrieden sind, sondern dass wir wissen, dass wir das hätten besser machen müssen. Ja. Ja.
Was zeichnet euch denn aus deiner Sicht in dieser Saison bis jetzt am meisten aus? Gibt es so eine Qualität, von der du sagst, das macht uns besonders stark?
Ich finde, also für mich persönlich ist so, dass wir wirklich ein Team sind. Wenn du auch überlegst, wie viele Ausfälle wir jetzt auch wieder diese Saison hatten, teilweise mit welcher Viererkette wir gespielt haben, weil dann Marc, Deichi, ich, Knie, auf einmal sind ja wirklich, Goofy.
Anu ohnehin.
Anu ist ja sowieso raus, wie viele Abwehrspieler jetzt zwischenzeitlich immer mal raus waren. Und ich würde sagen, das macht unsere Mannschaft schon besonders. Ich weiß nicht, ob andere Mannschaften das so hätten kompensieren können wie wir. Die haben es bisher, toi toi toi, jetzt noch nicht so ein Verletzungspech gehabt. Und deswegen umso beeindruckender, dass wir da weiter so rausgekommen sind, wie wir da rausgekommen sind, indem wir einfach weiter gewonnen haben, weiter, ja, alle Next Man Up, sagt man so schön im amerikanischen Sport.
Da kommt ja wieder der Ami.
Ja, ja. Das würde ich sagen, dass uns das auf jeden Fall ausmacht, ja.
Du hast selber gesagt, du bist eher so der introvertierte Typ. Wie ist es so innerhalb der Mannschaft und auf dem Platz? Da werden ja im zentralen Mittelfeld schon deutliche Kommandos verlangt. Der Trainer wird das auch von dir fordern, dass du da eine ordnende Hand hast.
Ja, also außerhalb vom Platz, so in der Kabine und so, bin ich eher so ruhig, würde ich sagen. Ich mache meine Witze so, wie gesagt, mit den anderen so, aber bin ich jetzt nicht so, ja, extrovertiert. Ja. Auf dem Platz ist das was anderes, aber da ist es dann auch, da will ja auch jeder von uns gewinnen. Ich glaube, da gibt's nicht nur mich, der dann da anders ist auf dem Platz als neben dem Platz. Das gehört aber auch einfach dazu. Und ich habe lieber so einen, der auch gewinnen will, der dann auch laut ist, als einen, dem das alles quasi egal ist, weil du brauchst diese Leute, die immer gewinnen wollen, um halt auch erfolgreich zu sein. Und die haben wir in unserer Mannschaft einfach. Jeder will gewinnen, jeder will erfolgreich sein. Und das ist auch noch ein Punkt, wo ich sage, der uns auch auf jeden Fall ausmacht. Wie gesagt, jedes Trainingsspiel willst du gewinnen. Du willst jedes Spiel gewinnen, am besten auch dominant gewinnen. Bestes Beispiel jetzt wieder Weiche, wir gewinnen nur 3-2, wir sind alle jetzt nicht glücklich, dass wir nur 3-2 gewonnen haben.
War es wirklich so in der Kabine, dass man dann da sitzt, ey, was war denn da los am Ende?
Auch als wir vor den Fans waren, meinten die Fans auch so, ey, ihr könnt euch jetzt mal freuen und so, aber das ist, nach so einem Spiel, das ist, für Außenstehende dann schwer zu verstehen, dass dann, wenn man auf dem Platz halt war, dass man sich halt so denkt, ey, das darf eigentlich nicht passieren, was da gerade so quasi passiert ist. Auch selbst wenn man dann noch positiv, also man hat ja noch ein positives Erlebnis gehabt, klar, quasi mit dem Sieg, aber in dem Moment fühlt sich's einfach nicht positiv an. Okay. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist schwer zu verstehen, vielleicht für Ausstehende, aber so, ja, das ist, ich finde, sowas macht auch erfolgreiche und gute Mannschaften aus, die sowas auch, ja, nicht akzeptieren können, dass sie da nicht dominanter rausgegangen sind, als sie es hätten rausgehen können, so, ja.
Hört sich gut an. Nick, bevor wir zum kleinen Schlussakt noch kommen, muss ich einmal kurz Werbung in eigener Sache machen. Zwischen Pausenbrot und Perspektive ist der Ausbildungspodcast der NWZ in Kooperation mit der IHK Oldenburg. Host Julian Reusch spricht mit Auszubildenden, AusbilderInnen und vielen anderen darüber, wie der Weg von der Schule ins Berufsleben gelingt. Es geht um Chancen, Herausforderungen und echte Erfahrungen aus der Ausbildung. Neue Folgen erscheinen alle 14 Tage freitags. Nick, wir müssen über das Thema Meisterschaft und Aufstieg sprechen. Das können wir nach 14 Spieltagen, Tabellenführung, ein Spiel weniger, auch wenn alles extrem eng ist zwischen den ersten Vieren, nicht ausblenden. Merkst du, dass das Thema mehr wird in der Kabine?
Nee, weil wir genau wissen, dass es, wir haben jetzt 14 Spiele?
14, ja.
14 Spiele sind rum, wir sind noch...
Also 15 für die meisten.
Genau, es sind noch 20 zu gehen. Also wir haben nicht mal die Hälfte gespielt. Wir wissen einfach, dass es einfach noch so ein langer Weg ist. Und wie ich schon gesagt habe, also wir sind jetzt nicht an der Spitze mit 12 Punkten Abstand zum Zweiten, sondern es ist alles extrem eng. Und da ist jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie ein extra Thema irgendwie aufgemacht wird oder so. Das ist, wir wissen einfach, dass wir Woche für Woche einfach unsere Leistungen bringen müssen, um da halt zu stehen, wo wir stehen, weil sobald du halt federn lässt, lassen die anderen, die werden das ausnutzen so und das wissen wir. Ja, und deswegen ist das eigentlich kein großes Thema bei uns.
Okay, ich gebe ja auch zu, dass es noch früh ist. Dennoch muss man ja so ein bisschen, natürlich schwebt über dieser Saison, dass es keine Relegation gibt, es gibt den Direktaufsteiger, das Motto, lasst zupacken, so leicht wird es nicht mehr in den nächsten Jahren. Also jetzt nicht leicht von den Gegnern her, aber von der Konstellation her. Das gab es jetzt noch nicht in der Kabine, ja?
Nein. Also natürlich vor der Saison ist es so, ey, die Saison ist der Direktaufsteiger. Aber ich glaube, das macht man jetzt nicht davon abhängig, dass man sagt, ey, ja, die Saison ist unsere Liga der Direktaufsteiger, lass mal alle 110% geben. So, das ist nicht der Fall. Also selbst wenn es die Saison wäre, wo wir wieder Relegation spielen müssten, dann wären wir genauso und sagen, ey, wir haben einfach alle dieses Ziel, so erfolgreich wie möglich halt mit dem VfB zu sein. Und wenn es am Ende der Aufstieg sein sollte, dann wäre das natürlich maximal geil. Wenn es am Ende der dritte Platz ist oder so, dann, ja, natürlich freut man sich nicht darüber, aber dann ist es halt so, ne? Keine Frage.
Ja, du hast es am Anfang bei den Entweder-Oder-Fragen gesagt. In der Hoffnung, dass ihr weiter ganz oben mit dabei seid, erwartest du den SV Meppen als ärgsten Rivalen?
Für mich persönlich...
Vorausgesetzt, ihr bleibt da oben.
Richtig, richtig. Für mich persönlich schon. Auch wenn Drochtersen sich im Sommer mit guten Spielern, wie ich finde, für die Regionalliga verstärkt hat, sehe ich Meppen nach uns schon als beste Mannschaft, auch wenn man sieht, was die für das Umfeld und so, das hat einfach alles eine andere Wucht als Drochtersen, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, deswegen würde ich sagen, dass das unser ärgster Konkurrent ist. Aber das kann natürlich auch ein negativer Faktor werden, wenn es dann mal nicht so läuft, ne? Darüber brauchen wir auch nicht reden. Deswegen, ja, mal schauen.
Abschließend, Sonntag, 15 Uhr, Bremer SV. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die Mannschaften alle nicht federn lassen, ist das Kategorie Pflichtsieg, wenn man oben bleiben will?
Ja, Kategorie Pflichtsieg, würde ich sagen, ist in unserer Liga ein bisschen schwer zu sagen. weil, wie du schon sagst, Drochtersen und Meppen verlieren in Flensburg halt, ne? Und ja, wir gewinnen da. Also ich glaube, du kannst keinen in unserer Liga als Pflichtsieg bezeichnen. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, ne? Keine Frage. Gerade zu Hause von seinen Fans.
Ja.
Aber ein Pflichtsieg, die haben jetzt auch 1-0, meinst du, verloren gegen Meppen, ne?
Genau, 0-1 zu Hause.
0-1, das ist ja jetzt auch nicht, dass sie da 5-0 abgeschossen wurden, sondern es war ja scheinbar ein knappes Spiel.
Ja.
Deswegen, das zeigt, dass wir da auf jeden Fall voll fokussiert reingehen müssen und dass du halt kein Prozent weniger geben darfst, ne?
Ja, nee, ich will den Bremer SV jetzt auch nicht kleiner machen, als er ist. Die haben, glaube ich, auch 17, 18 Punkte schon geholt und stehen, finde, sogar ein bisschen besser da, als ich erwartet hätte, weil die hatten ja die großen finanziellen Probleme im Sommer und da war die Regionalliga Angehörigkeit stand in Frage, aber ja, ich wollte darauf beziehen, dass es tatsächlich so ist, dass die kleinsten Fehler in dieser Spitzengruppe schnell mal von Platz 1 auf Platz 4 führen können. Ne?
Ja, so ist es, das stimmt. Auch wie du schon sagst, so vor der Saison hieß es ja bei denen, ey, mal gucken, ob wir überhaupt starten können, weil denen hat ja das Geld vom, ich glaube, Pokal gefehlt, ne? Womit die immer ein bisschen planen. Und ja, deswegen, die machen einen guten Job. Das wird auf jeden Fall ein schweres Spiel, darüber brauchen wir nicht reden. Ja.
Gut, Nick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr spannend und interessant. Wir drücken die Daumen für Sonntag und werden uns dann wiederhören. Bis denn.
Ciao. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.